eine Reihe begonnen, die sogenannte. Einanderstellen. Aus Zeitgründen verzichte ich jetzt mal auf eine kurze Wiederholung, aber ich denke, so viel ist uns in Erinnerung geblieben. Die Einanderstellen heißen Einanderstellen, weil das Wort einander darin vorkommt. Wir haben im Neuen Testament über 70 solcher Stellen, wie wir miteinander umgehen sollen. Und Ende letzten Jahres haben wir über dieses Einander-Ermahnen gesprochen. Vielleicht habt ihr das schon verdrängt, aber wenn dem nicht so ist, dachte ich, ist es nur angemessen, wenn wir das letzte Mal über das Einander-Ermahnen gesprochen haben, dass wir diesmal über das Einander-Ermutigen sprechen. Ja, denn das kommt genauso im Neuen Testament vor und ich möchte euch dazu einleitend mal ein paar dieser Einanderstellen lesen. Es sind ja insgesamt über 70, also 32 verschiedene, 20 positive und 12, was wir nicht tun sollen. Und hier mal einige derer, was wir tun sollen, im Hinblick auf einander ermutigen. 2. Korinther 13, Vers 11. Im Übrigen, Brüder, freut euch, lasst euch zurechtbringen, lasst euch ermuntern. Seid eines Sinnes, haltet Frieden und der Gott der Liebe und des Friedens wird mit euch sein. Oder 1. Thessalonicher 5, Vers 14, der Vers ist eingebettet in zwei Einanderstellen, 13 und 15, der ganze Abschnitt geht um das Einander. Da heißt es im Vers 14, wir ermahnen euch aber, Brüder, weist die Unordentlichen zurecht, tröstet oder ermutigt die Kleinmütigen. Nehmt euch der Schwachen an und seid langmütig gegen alle. Oder im Hebräerbrief, ziemlich am Ende des Hebräerbriefes, dass wir unsere Zusammenkunft nicht versäumen sollen, wie das bei einigen Sitte ist, sondern wir sollen einander ermuntern. Und das umso mehr, je mehr wir den Tag herannahen sehen. Oder Epheser 5, werdet voller Geist, indem ihr zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern redet. Das ist eine indirekte Einanderstelle zum Ermuntern. Wir sollen einander mit Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern reden. Oder Paulus drückt auch aus, dass er Ermunterung braucht in seinem Brief an die Römer. Er wünscht sich ja so sehr mal zu der Gemeinde nach Rom zu kommen. Warum? Unter anderem Vers 12 im Kapitel 1, um bei euch mitgetröstet oder ermuntert zu werden, wie ein jeder durch den Glauben, der in dem anderen ist, sowohl euren als auch meinen. Ich möchte die Predigt in zwei Teile einteilen. Der erste Teil, und das haben wir hier gesehen, wir werden ganz klar ermahnt oder ermuntert, einander zu ermuntern. Ja, wir sollen einander ermutigen, wir sollen einander trösten, besonders dann, wenn es schwer geht. Ja, oder wenn einer Not hat in seiner Seele, in seinem Leben, dann sind wir gefordert, einander zu ermutigen. Das soll der erste Teil sein. Ich hoffe, dass wir aber auch zu dem zweiten Teil kommen, denn es gibt noch ein anderes einander ermuntern oder einander ermutigen, nicht im Blick auf die Schwachen oder die Kleinmütigen, sondern, und das mag uns vielleicht überraschen, im Hinblick auf die, die eigentlich recht stark sind oder die gut laufen. Die Bibel ermuntert uns auch, das Gute zu sehen und das Gute zu loben. Das soll der zweite Teil der Predigt sein. Also wer keine Ermunterung oder kein Lob braucht, der kann jetzt Pause machen für die nächsten Minuten. Ansonsten bitte ich euch aufmerksam zu folgen. Ich bete noch kurz mit uns, ihr könnt dazu sitzen bleiben. Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass du ein Gott des Trostes bist und dass du wirklich weißt, wie du uns zu trösten hast. Hilf, dass wir von dir lernen, Herr Jesus, wie du mit den Menschen umgegangen bist, sodass wir auch einander wirklich mit Weisheit und nachhaltig ermuntern, ermutigen können für die Nachfolge. Dir zur Ehre, Herr. Amen. Also der erste Teil, Ermutigung der Schwachen unter uns. Klassischerweise gehören zu denen, die ermutigt werden müssen, zu den Schwachen, diejenigen, die wenig Hoffnung haben. Ich lese euch nochmal diese Stelle aus 1. Thessalonicher 5. Ihr könnt ihr auch aufschlagen, wenn ihr möchtet. 1. Thessalonicher 5, Vers 14. Wie gesagt, Vers 13 und Vers 15 sind beides Stellen, wo auch dieses Wort einander drin vorkommt. Und der Vers 14 steht in dieser Reihe dieser Einanderstellen. Also auch wenn dieses Wort Allos oder Alleles jetzt nicht direkt im Vers 14 genannt wird, es ist diese Reihe der Einanderstellen 13, 14, 15. Da heißt es im Vers 14, wir ermahnen euch aber, Brüder, weist die Unordentlichen zurecht, tröstet oder ermutigt die Kleinmütigen, nehmt euch der Schwachen an. Also ihr seht, er redet hier von mehreren Gruppen. Wir haben ja den Vers schon mal ausführlich angeschaut, von drei oder eigentlich von vier Gruppen. Es gibt Unordentliche, es gibt Kleinmütige, es gibt Schwache und es gibt den Rest, der hier angesprochen ist, der wissen soll, wie er mit denen umgeht. Und das ist nur eine Momentaufnahme. Also bitte denkt jetzt nicht, als würde Paulus die Gemeinde streng in drei oder vier Teile einteilen und das wäre jetzt immer so. Ja, der Bruder X ist immer der Unordentliche, der Bruder Y ist immer der Kleinmütige und der Bruder Z ist immer der Schwache und der Rest sind alles die Starken. Ja, das ist eine Momentaufnahme. In einem Moment heute, ja, am 19. Januar 2020 haben wir von allen dreien oder vieren Geschwister in der Gemeinde. Das kann aber nächste Woche schon ganz anders sein, durch Lebensumstände, durch persönliche Entwicklungen. Es ist eine Momentaufnahme. Und wir wollen, wie gesagt, jetzt die Predigt zu 1. Thessalonicher 5 nicht wiederholen, 5 Vers 14, sondern uns nur mal darauf konzentrieren, wer sind denn diese Kleinmütigen? In dem Fall ist es sehr hilfreich, sich dieses griechische Wort anzuschauen. Kleinmütige steht hier Oligopsychos. Also Oligo für klein und Psychos für Psyche oder Seele. Also das sind die Kleinseligen oder die eine enge Seele haben, da wo wenig Glaubensmut, da wo wenig Hoffnung, da wo wenig Zuversicht reinpasst. Also die mit Schwermut, mit Traurigkeit, Mutlosigkeit, vielleicht sogar Depressionen kämpfen, das sind die, die hier angesprochen sind. Ja, denk zum Beispiel an jemanden wie Elia in 1. Könige 19. Er war wirklich am Ende seiner Kraft, innerlich wie äußerlich, am inneren wie am äußeren Menschen. Er wollte sich niederlassen und hat den Herrn gebeten, er möchte sterben. Das war ganz ohne Zweifel ein Kleinmütiger. Und der Herr tröstet ihn, interessanterweise erstmal ganz praktisch, indem er ihm Schlaf gibt und Essen gibt und Trinken gibt, aber dann auch Ermutigung gibt. Hier im Thessalonicher Brief sind es die Thessalonicher, wo Paulus sagt, ermutigt die Kleinmütigen. Warum waren die Thessalonicher kleinmütig? Wer war beim Brüdertag dabei vor wenigen Tagen, an einem Samstag? Ihr wisst das, ja, denn es ging da ganz besonders um die Entrückung und dann hat Paul Timblin auch vom 1. Thessalonicher Brief gesprochen, weil Paulus, das ist übrigens ein Schema, was man bei Paulus, ein kleiner Exkurs, entdecken kann. Jedes Mal, wenn Paulus dich für etwas ermahnt oder ermuntert, was du tun sollst, dann schau dir den Brief an. Meistens macht er das selber. Ja, also in dem Fall, er ermahnt uns, dass wir die Kleinmütigen ermutigen sollen. Und genau das macht Paulus hier. Er ermutigt die Thessalonicher, denn da gab es einige, die hatten große Angst vor dem Sterben. Es gab einige, die haben sich Gedanken gemacht, was ist denn mit meinem Vater, was ist mit meiner Mutter oder mit meinem Bruder, der schon vorausgegangen ist. Oder es litten auch einige unter Verfolgung, ja, die gläubigen Juden unter ihnen litten unter Verfolgung. Und ihr könnt die Reihe fortsetzen, ja, auch bei uns gibt es nicht das Gleiche, vielleicht auch Ähnliches, ja, dass jemand sich Gedanken um seine Lieben macht, die verstorben sind. Aber es gibt auch andere, ja, eine Ehefrau, die merkt, dass ihr Mann untreu geworden ist oder die alleinerziehende Mutter mit zwei Jobs und drei Kindern oder überhaupt jeder Form von Menschen, die Missbrauch erlebt haben, egal ob körperlich oder seelisch, das sind oft Kleinmütige. Ja, in welcher Form auch immer, und das gibt es selbstverständlich auch unter uns. Wir sind einfach ein Abbild der Gesellschaft. Gott bewahrt uns nicht grundsätzlich vor allem Schweren, aber er hilft uns und er zeigt uns, wie wir damit umgehen sollen. Und ein wichtiger Bestandteil, ich kann jetzt nicht über alles reden, was es heißt, was man sagen müsste, wie man mit Kleinmütigen umgeht, aber ein Bestandteil dieses Umgangs ist, Wir, die vierte Gruppe, die jetzt nicht genannt wurde, also nicht die Unordentlichen, nicht die Kleinmütigen, nicht die Schwachen, sondern der Rest, ihr Brüder und Schwestern, ihr habt eine Verantwortung, ein Auge auf diese Geschwister zu haben und sie zu ermutigen, sie zu trösten. Und wie macht man das? Ja, das ist natürlich nicht unbedingt immer einfach. Ich kann euch sagen, wie man es nicht macht, wie ich selbst natürlich auch schon getan habe, aber wie man es nicht machen sollte. Ja, ihr solltet zum Beispiel nicht dann die Hand um den Bruder legen und sagen, ach weißt du, ich kenne einen, dem ist das auch schon passiert oder dem geht's viel schlechter. Das ist wahrscheinlich nicht die Ermutigung, die er in dem Fall braucht. Oder, ach, ist doch gar nicht so schlimm, ja, mein Hund ist letzte Woche auch gestorben. Das ist bestimmt keine Ermutigung. Ein Beispiel, was ich von Garrett Higbee gehört habe. Die beiden, er und seine Frau Tammy, hatten eine Zeit, wo sie mit Unfruchtbarkeit gekämpft haben. Und sie haben das lieben Menschen anvertraut, dafür zu beten. Und dann haben sie so Kommentare gehört wie, na, wart mal nur ab, wenn du Kinder hast, dann wirst du schon sehen, wie schlimm das ist. Oder eine andere Schwester in dem Hauskreis hat zur Tammy gesagt, naja, zumindest musst du dich nicht mit dem Bauchspeck rumschlagen, denn schwanger sein ist wirklich blöd. Wir schmunzeln vielleicht ein bisschen darüber, aber das ist extrem verletzend, wenn du in so einer Situation steckst. Oder ein paar Monate später haben sich die beiden dann mit Behandlungsmethoden auseinandergesetzt bei Fruchtbarkeitsstörungen und dann kam wieder jemand auf sie zu und hat gesagt, wisst ihr überhaupt, was ihr da macht? Am Ende kommen vielleicht 3 oder 4 oder 6 Kinder auf einmal dabei raus. Ich will das gar nicht sagen, dass die das Böse gemeint haben. Ja, ich will mich sogar einreihen in die Gruppe derer, die sowas Ähnliches schon gesagt hat. Aber ihr seht, wir meinen es gut, aber wir machen es nicht unbedingt gut. Warum? Weil wir, und das ist nicht meine These, sondern ich denke, das ist die Botschaft, die wir hier heute Morgen aus dem Wort mitnehmen sollen, weil wir nicht gelernt haben, wie Gott uns anleitet, einander zu ermutigen. Nirgendwo finden wir solche Beispiele, solche flapsigen Bemerkungen wie, ah, die Zeit heilt schon alle Wunden. Das ist überhaupt kein Spruch, weder aus den Sprüchen noch aus der Bibel, aus dem Rest der Bibel. Ja, sondern schaut doch das Muster an, wie Paulus Kleinmütige ermutigt hat. Ganz konkret hier im Thessalonicher Brief. Ich meine, das ist jetzt keine Bibelstunde, aber ich kann trotzdem mal die Männer fragen. Ihr solltet jetzt eigentlich wissen, wie hat Paul Timblin denn bei dem Männertag das aufgezeigt? Wie hat denn Paulus getröstet? Will sich jemand, ist jemand mutig? Was ist das Muster? Ja, indem er es mit anderem Leid vergleicht oder sagt, es ist alles nicht so schlimm oder die Zeit heilt alle Wunden oder sonst irgendeinen Kommentar. Wie hat denn Paulus, oder wer nicht dabei war, der kann es trotzdem sehen, wenn du weiblich bist, hast du keinen Nachteil, ja, hast auch das Wort und den Geist. Christian? Ja, natürlich. Ich sage es nochmal laut, durch das Wort Gottes. Also sprich durch Wahrheit. Wir müssen lernen, durch Wahrheit zu ermutigen und nicht durch menschlich gut gemeinte Weisheit, die uns gerade so durch den Sinn schießt, aber die vielleicht sogar sehr verletzend sein kann. Wir müssen werden wie Christus. Christus war und ist natürlich voller Gnade und voller Wahrheit. Und er wusste um das richtige Wort zur richtigen Zeit. Ja, Paulus, das seht ihr hier im 1. Thessalonicher Brief, der lässt also das Problem war klar, da waren Kleinmütige und ein Grund, warum Kleinmütige in Thessaloniki waren oder in Thessalonik waren, heute sagt man Thessaloniki, ein Grund war, weil sie waren so traurig, sie dachten, oh, der Herr, der kommt bestimmt morgen schon. Die waren in einer total Naherwartung, die wussten, dass Christus ein zweites Mal kommt. Und jetzt fangen an und sterben die Ersten in ihren Reihen. Und die wussten gar nicht, wie sie damit umgehen sollen. Sie dachten, der Herr kommt und der nimmt sie alle zu sich. Sie wussten von dieser Vorhersage. Und jetzt sterben Geschwister oder sterben Eltern, ja, in den Familien. Wie sollen wir damit umgehen? Und was macht Paulus? Er tröstet. Aber er tröstet nicht so, ach, denk an was anderes und das Leben hat noch mehr zu bieten und nimm's nicht so schwer und die Zeit halt alle Wunden, sondern Paulus sagt, seid nicht traurig. Es gibt echten Trost, weil die jetzt im Herrn sterben, ihr werdet ihnen noch nicht mal vorangehen. Die werden, wenn der Herr kommt und uns zu sich nimmt, die werden als erstes auferstehen. Die werden euch in gewisser Hinsicht sogar vorangehen, werden diesen Auferstehungsleib bekommen. Und dann werden wir gemeinsam dem Herrn entgegengehen. Das ist Wahrheit. Die Schrift tröstet mit, oder grundsätzlich Hoffnung, die, die ein bisschen Verständnis haben, und ich bin selbst lebenslanger Schüler von Jüngerschaft und Seelsorge an anderen, aber die wissen das ganz genau. Echter Trost gibt man durch Wahrheit. Das hat wirklich die Kraft zu trösten, so wie es Paulus hier auch getan hat. Und Paulus sagt uns nicht nur diese Worte, und das ist hochinteressant, oder Paulus redet nicht nur zu dieser Gemeinde und sagt, das ist Wahrheit, wisst ihr, es gibt echte Hoffnung, die jetzt im Christus gestorben sind, die werden auferstehen und ihr werdet gemeinsam mit einem Auferstehungsleib dem Herrn entgegengehen. Er tröstet nicht nur, sondern, wenn ihr schon in 1. Thessalonicher seid, schlagt mal Kapitel 4, Vers 18 auf. In 4,18 ermahnt er buchstäblich die Gemeinde, also er schickt ja den Brief und diese Briefe sollten immer in der Gemeinde gelesen werden. Und trotzdem sagt er zusätzlich in Vers 18, so ermuntert nun einander mit diesen Worten. Ermuntert ihr euch untereinander nun mit diesen Worten. Versteht ihr das Konzept? Paulus sagt, es reicht nicht, wenn ich euch als Apostel jetzt an die Wahrheit erinnere, sondern ihr müsst lernen, einander euch gegenseitig an Wahrheit zu erinnern. Oder ich übersetze es mal in unsere Zeit. Es reicht nicht, wenn der Älteste von vorne euch die Wahrheit predigt. Das ist natürlich wichtig. Und die Kanzel muss gefüllt sein mit der Wahrheit des Wortes Gottes, mit der trostvollen Wahrheit. Aber das reicht nicht. Ja, nach dem Sonntag kommt der Montag und der Dienstag und der Mittwoch. Und dann sind wir dran, sind wir alle als Familie dran, dass wir lernen, einander mit wahrhaftigen Worten zu ermutigen. Ja. In dem Fall war es angewandte Endzeitlehre, ja, wie Paulus ermutigt hat. Und ich will dir einfach die Frage stellen, wann war es das letzte Mal für dich, dass du einen Bruder oder eine Schwester wirklich mit Wahrheit, das, was wahr ist, was gut ist, was richtig ist, was wohllautend ist, dass du jemanden damit ermutigt hast. Ja, oder vielleicht, wenn das zu abstrakt ist, wann hast du das letzte Mal jemanden wirklich mit der Botschaft der Auferstehung ermutigt und nicht gerade ja, jetzt im Anblick des Todes. Ja, ich kann mich daran erinnern, bei meiner Oma haben wir 1. Korinther 15 gelesen. Das war ermutigend und das mit Fug und Recht. Aber wann ermutigen wir uns mal untereinander zwischendurch? Ja? Es ist leidvoll, dieses Leben. Aber es wird ein gutes Ende nehmen für die, die den Herrn Jesus Christus kennen. Vielleicht schon wird es hier besser werden, aber ganz sicher in der Ewigkeit. Wann hast du mal jemanden ermutigt mit zukünftigen Dingen, ja, dass es eine wunderbare Hochzeit des Lammes geben wird, wo du dabei sein wirst, aus Gnade, wo du ein Kleid tragen wirst, was du nicht verdient hast, was Christus durch sein Blut für dich verdient hat. Wann ermutigst du mal jemanden damit, wisst ihr was, es ist so viel Ungerechtigkeit, ja, in dieser Welt und die Menschen streiten sich und wenn es erlaubt wäre, würden sich die Christen auch vor Gericht streiten. Aber wisst ihr was, es wird eine Zeit geben, nicht nur ein weißes Throngericht und ein Preisgericht, es wird sogar 1000 Jahre geben, da wird wirklich Gerechtigkeit herrschen. Da wird es wirklich eine Zeit geben, da gibt es keine Unfairness mehr, da gibt es keine Benachteiligung mehr, da gibt es da wird keine Selbstsucht mehr durchgelassen, da wird jemand sehr gerecht herrschen. Und es kommt auch der Tag, und wann ermutigen wir einander damit? Da wird der Kampf aufhören mit Sünde. Da wird das Leiden aufhören. Da wird die Krankheit aufhören. Da werden die Tränen aufhören. Und Gott wird jede Träne abwischen. Und es wird auch keine Tränen mehr über diese Zeit geben, auch wenn ich mir es schwer vorstellen kann und ich euch nicht genau erklären kann, weil wir werden Erinnerungsvermögen haben. Das wissen wir von Lazarus oder von dem reichen Mann. Und trotzdem werden wir keine Träne mehr haben, weil das Tuch Jesu tatsächlich ganze Arbeit leisten wird. Und es wird ein neues Jerusalem geben. Paulus, Paul Timplin hat uns ein Bild davon gezeigt. Ja, ob es natürlich genauso, oder Bilder, ob es natürlich genauso aussehen wird, dürfen wir uns von überraschen. Aber für mich wurde ein Problem gelöst bei dem Bild. Ich konnte mir nie vorstellen, wie eine Perle als Tor dienen kann. Aber das war mal ein eindrückliches Bild davon, wie eine Perle als Tor dienen kann im neuen Jerusalem. Und egal wie es aussieht, es wird herrlich sein. Und nicht wegen den goldenen Pflastersteinen, sondern weil das Licht Gottes unter uns scheinen wird und er unser Gott und wir sein Volk sein werden. Wann machen wir sowas, dass wir uns mit zum Beispiel Wahrheit der zukünftigen Dinge tatsächlich untereinander trösten? Ich darf euch beschämt sagen, mir ist das letzte Woche während der Predigtvorbereitung passiert und es war nicht abgesprochen, dass ein junger Bruder, der heute nicht unter uns ist, darf man auch sagen, dessen Name heute schon mal gefallen ist, könnt ihr es euch vielleicht lösen, der kommt zu mir und sagt, er freut sich drauf. Er freut sich drauf, beim Herrn zu sein. Ich habe ihn angeguckt, ja, und habe sichergestellt, dass es nicht um, sage ich ganz ehrlich, ja, ganz dunkle Gedanken geht, ja, dass er Lust hat zu sterben und suizidal ist. Nein, er hat wirklich ehrlich sagen können, er freut sich auf diesen Tag, beim Herrn zu sein, wo wirklich jede Träne abgewischt wird. Wann machen wir das? Wann nutzen wir mal WhatsApp für diejenigen, die sowas schon haben, oder E-Mail oder SMS für die, die das noch kennen, oder mal eine Postkarte, ja, du darfst mal neben dich greifen, ja, unter dieses Blatt. Wann nutzen wir mal eine Postkarte, um einander zu ermutigen? Ja, ich werde demnächst mal viele Postkarten hinten hinlegen, damit wir dann damit einander ermutigen können. Ich kann euch sagen, wenn bei euch eine Post, die darfst du behalten übrigens. Die ist für dich. Wann nehmen wir mal wieder eine Briefmarke an die Hand und kleben jemanden eine, ja, und ermutigen ihn damit? Ich sage euch, das wird ankommen. Das wird wirklich ankommen, weil WhatsApp kostet nicht viel und SMS auch nicht. Aber sich hinzusetzen, mal Gedanken zu machen, was aus der Feder fließen lassen, sich mal einen Vers überlegen, den man jemandem schicken kann und ihn damit ermutigen, das kommt an. Vielleicht noch einen ganz kurzen Exkurs für Zeiten der Trauer, ja, weil ich selbst jetzt auch sehr in der Familie damit konfrontiert wurde. Wenn natürlich gerade jemand gestorben ist, das ist eine ganz besondere Zeit. Und dann müsst ihr extrem vorsichtig sein, auch selbst mit der Wahrheit. Warum? Weil wir Römer 12, Vers 15 haben, und den Vers habe ich euch auch schon öfter gesagt, da heißt es, freut euch mit den Freunden, aber weint auch mit den Weinenden. Ich kann euch das nur als Ermutigung sagen, wenn ihr in ein Haus kommt, wo gerade diese Trauerbotschaft eingeschlagen hat, ihr müsst nichts sagen. Ihr könnt diese Last ganz von euren Schultern nehmen und das alleine, Anwesenheit und Mitweinen, ist Ermutigung genug. Diese Freiheit sagt uns die Wahrheit, sagt uns das Wort Gottes. Weint mit den Weinenden. Ja? Fühl einfach mit. Du musst nichts sagen. Der Tag kommt, wenn du Zugang geschaffen hast zu dem Herzen deines Nachbarn, dass du ihm vielleicht auch Trost geben kannst, wenn du durch die Anteilnahme diesen Zugang zu seinem Herzen hast. Oder, und das habe ich euch, ich weiß nicht, ob es überhaupt rübergekommen ist vor Tränen, aber das habe ich euch versucht am Neujahrstag zu sagen, was für mich eine total neue Erfahrung war, es ist auch bei Trauerfällen, bei Ungläubigen extrem schwierig, weil du würdest ihnen am liebsten das Evangelium sagen, aber ihr Lieben, auch in dem Moment, das kommt nicht gut an, weil der in so großem Leid steckt und du haust ihm dann das Evangelium um die Ohren, der merkt sofort, du nutzt das wie eine Gelegenheit. Ja. Aber was ich glaube, ihr könnt es prüfen und könnt mich auch korrigieren, aber was ich glaube, wirklich entdeckt zu haben, was ihr auf jeden Fall tun könnt, wenn ihr ermutigen wollt in so einer Situation, ihr könnt fragen, dürfen wir miteinander beten? Und ich habe es zweimal erlebt, dass das kein Kleingläubiges oder so ein zähneknirschendes aus Menschenfurcht, naja, wenn du es willst, ja, dann beten wir zusammen, sondern ein erwartungsvolles, ja, gerne, dann lass uns zusammen beten. Und im Gebet kannst du auf einmal mit deinem Herrn alles sagen, was du am liebsten auch anders gesagt hättest. Aber dann ist es authentisch, dann ist es aufrichtig. Du kannst dem Herrn danken, dass er in diese Welt gekommen ist. Du kannst dem Herrn danken, dass er sich erniedrigt hat. Du kannst dem Herrn danken, dass es sich nicht zu schade war, in diese schuldbeladene Welt zu kommen. Du kannst ihm danken, dass er den Weg bis zum Ende gegangen ist. Am Kreuz für meine und der Welt Schuld, für alle Schuld der Welt bezahlt hat. Und der Weg ist für alle Menschen frei, dieses Heil zu ergreifen. Dafür kannst du danken. Und kannst auch danken, dass es einen Tag geben wird, wo wirklich jede Träne abgewischt werden wird von den Gesichtern, die diesem Herrn als Herrn und Heiland vertraut haben. Das kann man im Gebet sagen und das ist eine, wie ich mit 49 erst lernen durfte, ganz, ganz feine Art, auch in so einer Situation zu ermutigen und zu trösten und ein Zeugnis zu sein. Ich denke, ich habe euch überzeugt und dass Ermutigung wichtig ist und dass das eine Aufgabe ist, nicht nur für ein paar Seelsorgerinnen und Seelsorger oder Älteste, sondern für jeden bei euch in der Bank. Aber die Frage stellt ihr euch jetzt vielleicht, ja, wie werde ich denn so ein Ermutiger? Wie komme ich denn dahin? Ich sehe das, ich bin das eigentlich gar nicht. Mir fällt das schwer oder mir kommt es gar nicht in den Sinn, so sonntags überhaupt zu denken. Ich will euch einen Schlüssel aufzeigen, den ihr auch aus dem Wort lernen könnt von Paulus. Und bitte vergebt mir, dass ich so viele Bibelstellen lese und sie auch nicht jetzt hier, das wäre immer wirklich ein guter Moment gewesen, wenn man so viele Stellen nennt, sie nach vorne zu bringen, aber ich bin nicht so der Freund von PowerPoint, das wisst ihr, deswegen lese ich es euch einfach. Es ging vor 2000 Jahren auch ohne PowerPoint, dann geht es auch heute. 1. Korinther 1, ich danke meinem Gott, alle, ihr müsst einfach zuhören, weil so schnell kriegt ihr die Stellen gar nicht hin. 1. Korinther 1, Vers 4, ich danke meinem Gott alle Zeit euretwegen, für die Gnade Gottes, die euch gegeben ist, in Christus Jesus. Und in ihm seid ihr in allem reich gemacht worden, in allem Wort und in aller Erkenntnis. Epheser 1, Vers 15. Deshalb höre ich auch, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus und eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe, nicht auf, für euch zu danken. Und ich gedenke eurer in meinen Gebeten. Philipper 1, Vers 3. Ich danke meinem Gott, bei jeder Erinnerung an euch, alle Zeit, in jedem meiner Gebete und bete für euch alle mit Freuden wegen eurer Teilnahme am Evangelium vom ersten Tag an bis jetzt. Und ich bin ebenso in guter Zuversicht, dass der, der ein gutes Werk in euch angefangen hat, es vollenden wird, bis auf den Tag Christi Jesu. Kolosser 1, Vers 3, wir danken Gott, dem Vater, unserem Herrn Jesus Christus, alle Zeit, wenn wir für euch beten. 1. Thessalonicher 1, Vers 2, wir danken Gott alle Zeit für euch alle, indem wir euch erwähnen in unseren Gebeten und unablässig vor unserem Gott und Vater an euer Werk des Glaubens gedenken, an die Bemühungen der Liebe und an das Ausharren in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus. Und zu guter Letzt, 2. Thessalonicher, der zweite Brief an die gleiche Gemeinde. Wir müssen Gott alle Zeit für euch danken, Brüder, wie es angemessen ist, weil euer Glaube reichlich wächst und die Liebe zueinander bei jedem Einzelnen von euch allen zunimmt. Ihr Lieben, wenn du ein besserer Ermutiger werden willst, dann gebe ich dir den Rat, mach's wie Paulus. Fang erst mal an, für deine Schwester und für deinen Bruder in der Gemeinde regelmäßig, unablässig und aufrichtig zu danken. Ganz in der Stille, ja, aber regelmäßig für deine Geschwister zu danken. Jetzt kommen natürlich gleich die Ersten und sagen, was soll ich denn da dankbar sein? Ja, dann gebe ich dir einen Tipp, wenn du gar nichts weißt, wofür du dankbar sein kannst an deinem Bruder, deiner Schwester, dann danke dafür, dass sie im Herrn sind. Das hat auch Paulus gemacht. Ja. Selbst bei den Korinthern, die nur wirklich Zustände hatten, wo man viele Kapitel von Korrektur und Zurechtweisung bringen musste, und das war auch aus Liebe, ja, dann konnte er trotzdem für sie danken. Danken für ihre Anteilnahme am Evangelium. Und ihr Lieben, wenn ihr das erkennt, dann versteht ihr, und das ist ein wichtiger Satz, wenn ihr mitschreiben wollt, dann schreibt jetzt mit. Ermutigung ist weniger eine Technik, als vielmehr eine Einstellung. Nochmal. Ermutigen, einander ermutigen, ist viel weniger eine Technik, als eine Einstellung. Das sieht man bei Paulus. Paulus war von Herzen dankbar für seine Geschwister und das macht Gebet mit uns, ihr Lieben. Wir denken immer, ah, Gebet, ja, da ziehe ich nur regelmäßig an dem Rockzipfel Gottes und irgendwann mal wird er mich schon erhören. Ich weiß nicht, ob das wirklich eine gute Vorstellung von Gebet ist. Ja, wir sollen unablässig und inbrünstig beten, aber das hat wieder mehr mit Einstellung zu tun. Nicht mit ja, ihm irgendwas immer wieder vorleiern und irgendwann mal lässt er sich erwirken. Er weiß schon, wie er es macht. Aber Gebet hat auch ganz viel damit zu tun, dass es mein eigenes Herz verändert. Ja, ihr kennt dieses Bild, also das ist nicht das Einzige vom Beten. Ja. Gebet wirkt und ja, Gott ist souverän, er wirkt ohne dich, aber er ist souverän und hat gesagt, er will durch dein Gebet wirken. Also lass dir bloß nicht einreden, er wirkt nicht durch dein Gebet. Aber Gebet wirkt nicht nur bei Gott, Gebet wirkt auch in dir selber. Den Jüngern sagt er, bittet den Herrn, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Die Jünger sollten anfangen, dahingehend zu beten. Ein Kapitel oder ein paar Verse später, was macht er? Er schickt sie als Arbeiter in die Ernte. Und genauso ist es mit uns. Dank erstmal für deine Brüder, dann wirst du dankbar für deine Geschwister. Und wenn du dankbar wirst für deine Geschwister, wenn du diese Einstellung entwickelst, dann wirst du auch ein echter Ermutiger, dann wirst du ein echter Tröster. Ja, die größte Hilfe dazu, ihr Lieben, ist, das habe ich eingangs auch gesagt, glaube ich, im Gebet, ist das Evangelium selbst. Ja, wenn du sagst, oh Mann, das ist aber auch jetzt schwierig für mich. Wie soll ich denn regelmäßig für meine Geschwister danken? Selbst das will ich eigentlich gar nicht so unbedingt. Und dann sage ich dir, willkommen im Club. Willkommen im Club. Du bist kein unregelmäßiges Verb im Reich Gottes. Du bist ganz normal. Und ist es noch viel schlimmer. Du bist noch nicht mal Gott dankbar. Wir lieben noch nicht mal Gott. Er, und das ist die Wahrheit, hat uns zuerst geliebt. Und wenn du dich mit seiner Liebe dir gegenüber beschäftigst, dann verspreche ich dir, dann wirst du ihn auch zurücklieben. Und das ist der Modus. Ja. Wir müssen immer wieder zurück zum Kreuz, seine Liebe anschauen und an diesem Kreuz, an seiner Liebe, entzündet sich meine Liebe. Nicht wir haben ihn geliebt, er hat uns geliebt, 1. Johannes 4. Und wenn ich im Evangelium lebe, dann werde ich auch auf einmal aufmerksam und dankbar dafür, dass eine Neff und ein Benny und eine Laura und eine Julia im Glauben sind und neben mir zusammen ja, in der Gemeinde sein dürfen und wir in einer Familie sein dürfen. Vielleicht noch ein Satz zur Reihenfolge. Es gibt auch eine Reihenfolge und das wird auch in den neutestamentlichen Briefen klar gelehrt. Schaut mal, am krassesten ist es wahrscheinlich in diesem Korintherbrief, den ich euch schon erwähnt habe. Die Korinther, also da waren Zustände, ja, der Stiefsohn schläft mit seiner Mutter, ja, die beim Abendmahl sind solche Zustände, dass Gott eingreifen muss und einigen das Leben nimmt, weil sie so selbstsüchtig sind. Sie prahlen mit ihren Zeichengaben, ja, ich bin der Größte, wenn es um Prophetie geht und ich bin der Größte, wenn es um Heilung geht und ich kann ganz toll in Zungen reden. Es waren schreckliche Zustände, die waren extrem selbstsüchtig. Das Gegenteil von dem, was ich versucht habe zu zeichnen, wie Paulus eigentlich war. Dankbar und liebevoll wie eine treu fürsorgende Mutter. Es gibt eine Reihenfolge. Selbst bei den Korinthern hält Paulus diese Reihenfolge ein. Und in allen Briefen hält er diese Reihenfolge ein. Der Dank, die Ermutigung, das Lob kommen immer zum Schluss. Nein. Das waren immer die ersten Verse des Briefes, die ich euch gelesen habe. Es kommt immer erst die Ermutigung, immer erst der Dank und dann kommt, wenn es sein muss, auch die Zurechtweisung. Und ich rede jetzt nicht an die Eltern von Teenagern, sondern ich rede mal zu allen hier in der Gemeinde, die gerade keine Teenager haben, aber Augen für Teenager haben. Wisst ihr, was ich euch sage? Erst muss die Ermutigung kommen und dann kann auch die Zurechtweisung kommen. Ihr könnt euch das vorstellen wie ein Bankkonto. Wenn ihr ermutigt, wenn ihr lobt, wenn ihr ermuntert, wenn ihr tröstet, wenn ihr Anteil nehmt bei den Teenagern, dann zahlt ihr auf dieses Konto ein. Wenn du denen sagst, was nicht so gut läuft in ihrem Leben, dann hebst du von diesem Konto ab. Und du darfst mit dem Konto auch mal kurz ins Minus rutschen. Das geht. Einen kleinen Dispo hast du bestimmt. Aber wenn jemand von Anfang an immer nur abhebt, 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 irgendwann mal ist das Konto gnadenlos überzogen. Und es geht nicht mehr. Es geht nicht mehr. Und deswegen gibt es eine Reihenfolge. Daran seht ihr, wie wichtig das ist, dass wir lernen, wirklich zu ermutigen, zu ermuntern, das Gute zu sehen. Und da komme ich im zweiten Teil hoffentlich noch zu. Vielleicht beim nächsten Mal. Auf jeden Fall gibt es eine Reihenfolge, ihr Lieben, und ihr könnt das sehr gut mit diesem Bankkonto vergleichen. Am Ende kommen alle Einzahlungen und Auszahlungen zusammen, ja, aber es müssen mehr Einzahlungen da sein. Noch ein Satz vielleicht zu diesem Wort ermuntern. Das ist auch interessant. Immer wenn ich dieses Wort ermuntern euch in den Einanderstellen vorgelesen habe, dann ist das das griechische Wort Parakleite oder Parakaleo. Und ihr könnt euch schon vorstellen, das kommt von Paraklet, Parakletos. Das ist das Wort, was der Herr Jesus in Johannes 14, 15 und 16 für den Heiligen Geist benutzt. Der Heilige Geist ist unser Paraklet. Übersetzt wird es mit Beistand und Tröster. Und ja, wenn wir so werden, wir sollen praktisch werden wie der Heilige Geist. Wir sollen Beistehende sein. Und das heißt es wirklich buchstäblich, Parakleite heißt sich jemanden zur Seite stellen. Ja, nicht auf Distanz die Peitsche knallen lassen, das kann ich auch gut in meiner Selbstsucht, sondern sich, egal ob er stinkt oder nicht so sehr stinkt durch seine Sünde, erstmal an seine Seite stellen. Ja, einander die Lasten tragen, der Kontext ist, richtig mit der Sünde des anderen umgehen im Galaterbrief. Also jemanden zur Seite gehen. Es kann auch, ja, das macht auch der Heilige Geist, eine ernste Ermahnung sein, aber da haben wir ja das letzte Mal von gesprochen. Es kann bedeuten, dass wir Hoffnung, Mut, Trost, Ermutigung in den anderen hineinlegen. Also du musst Wege finden, Zugang zum Herzen, wie du es hineinlegen kannst. Ich habe euch das Beispiel genannt, ja, im Zeichen der tiefsten Trauer, dann nimmst du einfach Anteil und betest vielleicht mal und legst so Wahrheit ins Herz. Ja, du musst Wege finden, wie du Wahrheit, wie du Hoffnung hineinlegen kannst. Ja, ich habe 1000 Bibelstellen dazu. Ihr könnt euch, wenn ihr wollt, das Skript geben lassen, dann könnt ihr das alles nachlesen. Oder eine vierte Bedeutung ist auch, dass man freundlich, gewinnend und einladend miteinander redet. Freundlich, gewinnend und einladend miteinander redet. So, jetzt haben wir noch ein paar Minuten, dann bringen wir noch den zweiten Teil, weil es einfach so schön ist. Wir kommen das nächste Mal garantiert nicht dazu und es passt jetzt so gut. Der erste Teil war, und der wird ganz viel kürzer, das soll die Ermutigung für euch sein. Ja. Der erste Teil, wir sollen ermutiger sein für die Kleinmütigen unter uns. Und wie macht man das? Durch Anteil nehmen und mit Wahrheit trösten. Ja, und auch, dass man eine Reihenfolge einhält. Aber jetzt sind vielleicht manche überrascht. Wir sollen nicht nur Kleinmütige mit gesunder Lehre, mit Wahrheit ermutigen. Wisst ihr, was wir auch sollen? Wir sollen die, das ist der zweite Teil, damit ihr versteht, das sind wirklich zwei verschiedene Dinge. Wir sollen die, die in der Gemeinde gut laufen, die Starken unter uns, wisst ihr, was wir mit denen machen sollen? Die sollen wir loben. Wirklich. Ja, ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ein echter Schwabe ist. Also ich will jetzt keinem zu nahe treten. Nicht ihr russlanddeutschen Schwaben. Ja, ihr seid auch Schwaben, aber ihr seid russlanddeutschen Schwaben. Ich meine die schwäbischen Schwaben. Ja, die kennen nur eine Einanderstelle, nämlich Johannes 6, Vers 43. Murrt nicht untereinander. Ja, oder auf Schwäbisch. Nicht geschämpft, ich glaubt genug. Auf Deutsch. Nicht geschimpft ist genug gelobt. Das ist so die schwäbische Mentalität, wenn er was Gutes sieht. Naja, wenn mich jetzt nicht in den Schwall des Murrens oder ausbreche, also wenn ich nichts sage, dann muss es reichen. Ja. Ihr Lieben, das stimmt nicht und das ist auch nicht biblisch. Schaut euch mal 1. Thessalonicher 1 an. Ihr seid ja, also wir wollen dieses Thema einander ermutigen, das merkt ihr am 1. Thessalonicher Brief deutlich machen. 1. Thessalonicher 1, Vers 3, wir danken Gott alle Zeit für euch alle, indem wir euch erwähnen in unseren Gebeten und unablässig vor unserem Gott und Vater an was denken? An euer Werk des Glaubens, an eure Bemühungen der Liebe und an euer Ausharren in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus. Paulus ermutigt die Thessalonicher, indem er das Gute, was sie haben, herausstellt. Also nicht einfach nur nicht murren, oder wie oft man das verneinen muss, sondern er sagt tatsächlich das Gute. Streng genommen, ihr habt das jetzt nicht im Kopf, könnt ihr nicht haben, weil ihr nicht wusstet, dass das heute drankommt, Aber das ganze erste Kapitel ist eine ständige Ermutigung an die Kolosser, was sie gut machen. Er kehrt das buchstäblich heraus. Ja, in Vers 6, ihr habt das Wort unter viel Bedrängnis trotzdem mit Freude aufgenommen. In Vers 7, ihr seid den Gläubigen in der Region zum Vorbild geworden. In Vers 8, ihr habt sogar das gute Zeugnis des Evangeliums weitergetragen. In Vers 9, ihr habt euch von den toten Götzen abgewendet. Er bekräftigt das, was sie gut machen. Und das müssen wir auch lernen, dass dieser zweite Teil, wenn etwas gut läuft, dann müssen wir das auch ansprechen und dürfen das ansprechen. Ermutigung in der Bibel gibt es offensichtlich, und das könnt ihr wieder aufschreiben, wenn ihr wollt, nicht nur in einem aufbauenden, ermutigenden, vielleicht auch belehrenden, korrigierenden, aufrichtigen Sinne, sondern Ermutigung gibt es auch in einem bekräftigenden, anerkennenden, lobenden Sinne. All das, was gut ist, tatsächlich auch zu betonen. Ich lese euch nur ein paar Einanderstellen dazu. Ihr könnt sie mitschreiben oder fordert euch das Skript an. Hebräer 10, Vers 27, Römer 14, Vers 19, Philipper 2, Vers 3 oder Römer 12, Vers 10 gehen ganz klar in diese Richtung. Oder als Hausaufgabe, eine von den Hausaufgaben, lest mal bitte Römer 16. Der Römerbrief ist nicht irgendein Brief, ist die Kathedrale des Evangeliums. Und Paulus nimmt sich in diesem Brief am Ende, im Kapitel 16, fast das ganze Kapitel, auf jeden Fall sehr, sehr viele Verse, ich glaube die ersten 16, 20 Verse lang, ich habe es jetzt nicht im Kopf, auf jeden Fall nimmt er sich den ganzen ersten Teil Zeit, um Männer und Frauen namentlich zu loben über das Gute, was sie getan haben. Ja, er nennt Phoebe, oder könnt ihr ja kurz aufschlagen, Römer 16, da könnt ihr dran entlang gehen. Er nennt die Phoebe mit Namen als echte Dienerin. Ja, er lobt ihren Dienst, Vers 1 und 2. Er nennt Priska und Aquila und sagt deutlich, er lobt sie dafür, dass sie bereit waren, ihr Leben aufs Spiel zu setzen für diesen Paulus. Er lobt, Vers 5, den Epänetus. Er war der Erste des Glaubens in ganz Asien. Er lobt die Maria im Vers 6, weil sie fleißig gearbeitet hat. Er lobt den Adronikus und die Junias, weil sie eine hervorragende, also eine vorbildliche Stellung für die anderen einnehmen, Vers 7. Und wenn ihr weitergeht, bis runter bis zum Vers 16, dann erst geht es mit dem Ermahnen los, also auch wieder eine gute Reihenfolge. Erst die Ermutigung, dann die Ermahnung. Bis zum Vers 16, ich habe es gezählt, nennt er noch konkret weitere 20 Namen und Personengruppen und findet anerkennende Worte. Jetzt habe ich immer noch ein paar Zweifler unter uns und die sagen, darf ich das wirklich? Darf ich wirklich jemanden so richtig über den grünen Klee loben? Mache ich ihn da nicht stolz? Das ist doch ja so gleich die Entschuldigung, die wir uns da sagen. Darf ich sogar konkret Namen nennen, wenn ich jemanden lobe? Ja, darf ich das sagen? Der Nathanael hat mich ermutigt durch Wahrheit aus dem Wort Gottes. Darf man sowas wirklich tun? Läuft der dann nicht wirklich Gefahr, stolz zu werden? Verderbe ich nicht den Charakter dieses Bruders oder dieser Schwester? Also ich würde sagen, wenn es Paulus konnte, dann dürfen wir es wohl auch. Ja, dann ist es offensichtlich wahr. Und warum darf ich's? Und ich möchte euch damit die Unruhe nehmen. Ihr Lieben, wenn dein Bruder oder wenn deine Schwester in der Gemeinde oder auch in dem Leben, wenn da irgendetwas ist, was du finden kannst, was wohl und gut und wohllautend und lobenswert ist, wo kommt es denn wirklich her? Wessen Frucht ist es denn wirklich? In Galater 5 ist es nicht die Frucht der Galater, es ist die Frucht des Geistes. Und wir wissen das eigentlich. Kolosser 1 sagt, alles ist aus ihm, alles ist durch ihm und alles ist zu ihm hin. Dein Bruder neben dir, der wirklich ein vorbildliches Leben gerade lebt, der sich für den Herrn müht, oder deine Schwester, die rausgeht und ein Zeugnis ist, ja, von Tür zu Tür geht, um die Menschen auf das Evangelium aufmerksam zu machen, die machen das letztendlich als Frucht des Heiligen Geistes. Im Letzten ist es Gnade, die sichtbar wird in dem Leben deines Bruders und deiner Schwester. Und warum, bitteschön, solltest du diese Gnade nicht loben? Das ist der Sinn unseres Lebens. Wir sind dazu da, Gott zu verherrlichen. Ja? Und wenn ich etwas Gutes, etwas Wohllautendes, etwas Anerkennenswertes in dem Bruder, in der Schwester sehe, dann habe ich buchstäblich eine heilige Pflicht, das auch zu ermutigen, das auch zu betonen oder herauszustellen. Jede Handlung, jeder Charakter, der lobenswert ist, entspricht letztendlich dem Charakter Jesu Christi. Reflektiert den Charakter Gottes in Jesus Christus. Und deswegen können wir Menschen loben, ohne dabei Gott das Lob zu rauben. Ganz im Gegenteil, wenn wir das richtig machen, und das macht Paulus ständig, habt ihr das gemerkt? Ich habe euch diese ganzen Stellen gelesen, wo er für die Kolosser, wo er für die Galater, für die Epheser, für die Philipper dankt. Und er dankt jedes Mal Gott für die Philipper, für ihren Lauf. Weil er im Letzten weiß, das ist die Frucht des Geistes in ihnen. Und das soll eine Korrektur sein für alle die, die lange Zeit so gedacht haben, wie der heute zu euch predigt, so schwäbisch. Ach nee, also ich will ja keine Versuchung sein, ja. Ich will ja keinem irgendwie ein Bein stellen und ihn zu sehr erhöhen, der könnte ja stolz werden. Ihr Lieben, das ist völlig falsch, ja. Das ist im ersten Teil der Predigt falsch gewesen, weil es kann ein Kleinmütiger vor dir stehen. Und wenn es kein Kleinmütiger ist, wenn es ein Starker ist, dann ist es auch falsch. Weil der Starke repräsentiert die Gnade Gottes in seinem Leben. Und das darfst du erkennen und das darfst du loben. Ultimativ wird letztendlich Gott verherrlicht, wenn du das Werk Gottes in dem Nächsten siehst und auch würdigst, das, was er getan hat. Und deswegen gehe ich noch einen Schritt weiter. Das ist keine Option, den Starken oder der gut läuft, der wohllautend läuft, zu loben. Das ist eine heilige Pflicht. Du musst das lernen. Ja? Gerade in den Beziehungen, die so eng sind. Ja, ich bin kein Eheseelsorger, das wisst ihr. Aber gerade, erklärt sich, glaube ich, von selbst, in der Ehe müsst ihr diese beiden Ermutigungen leben. Wenn der andere wenn es bei dem anderen schwer geht, aus welchen Gründen auch immer, dann musst du mit Wahrheit ermutigen. Aber wenn es gut läuft, dann musst du auch ermutigen. Und musst das, was gut läuft, rausstellen können. Oder gehen wir mal von diesem heißen Thema weg. Ja, denk wieder an die Kinder, an die Heranwachsenden. Ja, ich will mich jetzt überhaupt nicht loben und herausstellen, auch wenn das Thema der Predigt ist. Aber ich habe eine Erfahrung heute Morgen gemacht. Da kam jemand rein, ich weiß nicht mehr, wer es war, mit einem Kind, was ich vorher bewusst noch nicht wahrgenommen habe. Und ich habe einfach mich gefreut und habe diese Freude ausgedrückt, indem ich auf das Kind zu bin und habe dem Kind die Hand geschüttelt. Und er war auch mutig genug, man kann das nicht immer machen, aber irgendwie war der Kleine mutig. Und du hättest mal in sein Gesicht schauen sollen. Da ist ein Erwachsener, der sieht mich. Und der nimmt mich wahr. Und bei den Teenies ist es nicht viel anders. Ja, auch wenn sie stinken und stachelig sind und wehtun. Und dann bleiben die Stacheln auch noch, wie bei jedem Kaktus, bei vielen Kakteen, in den Fingern hängen. Ja, und die tun lange weh. Manchmal, weil man sich selbst auch so sehr sieht, ja, wie man war oder noch ist. Wir müssen trotzdem lieben. Und das fällt schwer. Aber wenn was zu loben ist, Herr, ihr Lieben, dann müssen wir auch das unbedingt tun und müssen sie ermutigen. Ihr Lieben, eigentlich ist das, und damit komme ich zum Ende, eine klassische Win-Win-Situation. Du kannst nur gewinnen. Der andere gewinnt, du gewinnst und der Herr ist eine Win-Win-Win-Situation. Ja, der andere gewinnt, du gewinnst, weil du getröstet wirst durch den Trost, ja, des anderen und auch durch die Beziehung, die gestärkt wird, wenn du so mit den anderen umgehst. Und der Herr, wenn ich das so sagen darf, der gewinnt auch. Ja, weil er bekommt wirklich die Ehre. Denn wenn es etwas Gutes gibt, dann kommt es von oben, ihr Lieben. Denn wir sind, ihr Lieben, zur Verherrlichung Gottes geschaffen. Das ist der Sinn unseres Lebens. Und wenn du siehst, wie ein anderer durch was Gutes, durch eine gute Tat, durch einen guten Charaktereigenschaft Gott lobt, Gott verherrlicht, warum solltest du das nicht herausheben zum Lob auch des Herrn? Ich komme zum Schluss. Ja, es braucht Ausgewogenheit. Wir hatten ja auch letzten Sonntag, damit meine ich den Novembersonntag, wir sollen auch einander ermahnen. Das verstehe ich. Aber ihr Lieben, das schließt sich nicht aus. In den Sprüchen heißt es, Sprüche 27, Vers 6, treu gemeint sind die Schläge dessen, der liebt. Treu gemeint sind die Schläge dessen, der liebt. Also heißt mit anderen Worten, egal ob du dir die letzte einander Predigt gerade angehört hast, einander ermahnen, oder ob du dir die heutige Predigt jetzt anhörst, einander ermutigen, es folgt beides, es stammt beides aus dem gleichen Motiv, aus aufrichtiger Liebe dem anderen gegenüber. Es ist die gleiche Liebe, die mich dazu drängt, auch mit dem Schwachen Wahrheit zu reden und ihn zu trösten. Oder es ist auch diese gleiche Liebe, die mich auch drängt, den Starken mit Anerkennung anzuspornen und weiter die Frucht des Geistes auszubilden. Und ich darf euch das nochmal sagen, die Einanderstellen sind keine guten Wünsche für das neue Jahr 2020 oder überhaupt für die 20er Jahre, in denen wir jetzt leben. Die Einanderstellen sind genauso Wort Gottes wie alle anderen und das sind Befehle. Das sind Anweisungen für uns als Gemeinde. Der Gehorsam auch dieser Einanderstelle gegenüber ist nicht optional. Und wenn wir Ermutigung, das Ermutigen, das Einander-Ermutigen, so wie wir es heute Morgen gehört haben, vernachlässigen, dann wird das Konsequenzen haben für deine Ehe, für deine Familie und auch für die Gemeinde. Ja, wir werden weniger Zugang haben zu den Segnungen, die Gott in unsere Beziehungen gelegt hat. Und wir werden auch letztendlich die Gelegenheit versäumen, Gott zu verherrlichen, indem wir das, was lobenswert ist, in dem anderen zu sehen. Sollte uns eigentlich mit großer Ehrfurcht erfüllen, dass Gott uns diese Aufgabe hat zuteilwerden lassen. Wir sind eigentlich von Natur aus die Ungeschicktesten, weil wir selbstsüchtig sind. Das ist im Sündenfall passiert. Jeder bastelt an seinem Reich, da haben wir gestern bei BKO in Fulda drüber geredet. Eigentlich dramatisch, oder? Dass Gott ausgerechnet uns diese Aufgabe gibt, einander zu loben. Aber wisst ihr was? Preist den Herrn für sein Evangelium. Weil wenn du die Gnade am Kreuz geschmeckt hast, dann weißt du, dankbar zu sein für Gnade. Und dann kannst du auch gnädig mit dem anderen umgehen und kannst ihn in seinem Kleinmut loben, wenn er eine kleine Psyche hat, Oligopsychos. Oder wenn er gut läuft, kannst du ihn trotzdem loben, weil du Gottes Spuren in seinem Leben siehst. Ich bitte euch herzlich, lasst uns die Kleinmütigen wirklich ermutigen, sie brauchen uns, und lasst uns auch die Starken ermutigen. Lasst uns alles daran setzen, bessere Ermutiger zu werden. Kritiker hat diese Welt bereits genug und ich befürchte, die Gemeinde Jesu auch. Amen. Ich habe für die Ordner Hausaufgaben zum Rumgeben. Ich habe die bewusst nicht vorher austeilen lassen. Es werden jetzt noch Hausaufgaben verteilt. Die sind natürlich freiwillig, aber wie in jeder guten Schule frage ich euch dann nochmal. Ich gehe die jetzt nicht mehr durch, weil die Zeit schon so vorangeschritten ist. Wir können die nachher noch durch die, wartet halt noch den Moment oder nehmt sie euch beim Rausgehen mit. Eine Hausaufgabe, wie wir mit dieser Predigt umgehen können. Lasst uns noch aufstehen und dann will ich noch mit uns beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir für dein Vorbild. Wir danken dir, dass du dich, der du überhaupt keine Schuld, keine Sünde, nichts in dir hast, was irgendwo ja Strafe verdient hätte, dass du dich erniedrigt hast, um uns zu dienen. Herr, hilf uns, dass wir, die wir versöhnt wurden durch dein Blut, dass wir lernen, uns zu erniedrigen, um einander zu dienen. Auch in dem Fall jetzt durch diese vornehme Aufgabe, dein Wort besser kennenzulernen, uns mit deiner Wahrheit und mit deiner Hoffnung zu füllen, um sie denen, die in einem Abschnitt ihres Lebens oder auch in einem langen Abschnitt ihres Lebens eine kleine Seele haben, wo wenig Mut reinpasst, um ihnen diesen Mut hineinzulegen mit Wahrheit. Aber hilf uns auch, wirklich den anderen zu sehen, nicht eifersüchtig zu sein, nicht neidisch zu sein, sondern in dieser Gnade so gewachsen zu sein, dass wir auch das Gute in dem anderen als deine Frucht erkennen können und loben können, anerkennen können und letztendlich dein Lob vermehren, zu dem du uns geschaffen und erlöst hast. Wir danken dir dafür und bitten dich herzlich, dass du uns auch als Bibelgemeinde Nordrhön, als Familie, aber auch in unseren Familien, zu Hause, in unseren Beziehungen beistehst und hilfst, in deiner Gnade bessere Ermutiger zu deiner Ehre zu werden. Amen.